der Haupt-Fail-Grund, warum Deals nicht klappen. Viele sind dann halt auch irgendwie einfach erfolgsverwöhnt und hören auf zu arbeiten. Wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum.
Da war die Rede, dass Multiples für so ein E-Commerce-Business irgendwas sein können zwischen 6 bis teilweise 20 auf den Profit. Wie sieht es denn in 2025 aus?
Ich würde sagen, das ist mein Nummer 1 Tipp, den ich in so einer Exit-Vorbereitung ununterbrochen immer wieder und immer wieder wiederhole.
Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Willkommen hier im schönen München, lieber Lukas.
Hallo.
Neue Folge im Ecom Secrets Podcast. Wir sprechen heute über Firmenverkauf. Exit im E-Commerce.
Genau.
Ich glaube, für viele ein ganz spannendes Thema, vor allen Dingen, die schon ein bisschen weiter sind. Und wir starten direkt mal mit einer krassen Story. Du hast mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dein erster eigener Exit und was danach dann war. Magst du die Story mal ein bisschen den Zuschauern erklären?
Kann ich gerne machen, ja. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe 2020 meine erste eigene Brand verkauft, neben ein paar kleineren Verkäufen, die wir dann noch gemacht haben. Und es war so Fokus Plattform-Commerce, sage ich mal, viel Amazon, ein bisschen Otto. Und danach habe ich gemeint, weil man hat ja ganz gut Geld dann auf dem Konto, ich bin jetzt nicht mehr nur der Plattform-König, sondern ich kann jetzt E-Commerce allgemein auch. Und habe dann mal, würde sagen, so 150.000, 200.000 Euro wunderbar über Facebook-Ads durchgebrannt.
Okay.
Also, wie soll man sagen, das ist dann ins Minus übrig geblieben. Ich kann nur jedem raten, der meint, er ist der Plattform-Experte. E-Commerce ist in der Tendenz was anderes, ja.
Okay, ich will natürlich alles wissen. Was war das denn für ein Produkt? Was hast du da so verkauft?
Wir haben gemeint, wir machen Kunstledertaschen und so Men's Accessories, Geldbeutel und so weiter, weil das ja vorher auch überhaupt noch nie jemand gemacht hat. Und das ist ja total innovativ und neu, ist ja klar. Und wir hatten halt so ein AOV von vielleicht 25, 30 Euro. Was natürlich jetzt für
perfekt
jeden, der
für
sich auskennt, ist mega. Ja. Und dann haben wir da schön Ads drüber laufen lassen. Ja.
Okay, das heißt, so Lederprodukte oder allem Geldbörsen hast du auf Amazon primär dann verkauft und auch so Otto und solche Sachen?
Genau.
Oder? Okay, das lief gut.
War in Ordnung, ja. Wir haben dann nach und nach das Portfolio umgestellt. Jetzt läuft's gut, aber das war so semi. Aber im Webshop habe ich halt gemeint, wir verkaufen Weekender und Laptop-Taschen für 100 Euro. Aber die Leute haben halt für 30 Euro einen Geldbeutel bestellt. Und das hat halt überhaupt nicht zu der Akquise-Strategie gepasst, ja.
Okay, genau. Und mit deinen Meta-Ads. Das heißt, du hast gesehen, okay, auf Amazon die Leute kaufen es, auf Handelsplattformen die Leute kaufen das. Wäre eine gute Idee. Was war die Intention mit deinem eigenen Online-Shop? Wahrscheinlich deine eigene Kunden besitzen oder was war da so die Idee?
Genau, richtig. Halt weg von diesem klassischen, ich bin Amazon-Händler only und baue so Community auf und eine wirkliche Brand und man baut was in irgendeiner Form längerfristiges auf. Ja, genau. Also mit einem 25-Euro-Produkt würde ich es jetzt persönlich, bin jetzt da nicht der Experte, da müssen die Leute dich fragen, aber würde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht empfehlen.
Ja, ist schon am unteren Ende, was Facebook angeht. Der Hintergrund ist halt, es kostet halt schon ein bisschen Geld, einen Neukunde einzukaufen auf Meta.
Ja.
Aber wem sage ich das? Und dann hast du einen Shopify-Shop wahrscheinlich gestartet?
Genau.
Okay, dann die Produkte rübergetan, eigenes Fulfillment oder über Amazon?
Wir hatten 3PL mit dran, also einen externen Logistiker und gleichzeitig halt Amazon auch noch am Laufen.
Ja.
Und auch viel versucht mit Influencer-Marketing. Wir hatten auch damals so Landbot-Clickbot-Funnels, die in irgendeiner Form mit so Influencer-Programmen und so weiter das Ganze gemacht haben, aber es hat alles nichts geholfen. Also ich würde sagen, Fazit, ich bin jetzt nicht so der perfekte Creative Strategist, würde ich mal meinen. Und wenn ich mir das im Nachhinein angucke, was wir damals für Creatives laufen hatten, das kann nicht funktionieren.
Was waren das für Creatives? Ich will es wissen.
Irgendwelche komischen in Canva zusammengeschusterten Bilder mit hässlicher Schrift und wenig Motion und ganz, ganz wenig Hook. Also
ja,
das kann nicht funktionieren.
Also ich stelle mir jetzt so vor, so Geldbörse aus Leder auf einem, weiß nicht, auf einem weißen Hintergrund als Bild oder so?
Ja, so ungefähr, mit bisschen Schnörkel außenrum und dann halt so klassisches, ich sag mal, Amazon-based Marketing, das sind deine Vorteile, aber halt keine Emotionen, sondern nur USPs, was halt so gar nicht funktioniert.
Ja.
Genau.
Okay, das heißt, was hast du gesagt, 120, 150k
sowas
in den Sand gesetzt? Genau. Ohne eine Conversion oder ein bisschen was?
Nein, wir haben schon vielleicht so 100, 150.000 Euro Umsatz oder so gemacht, aber das hat halt nie und nimmer den Adspend reingeholt.
Nicht gerechnet. Nee. Wild.
Ja?
Du wirst lachen, die Erfahrung machen viele Online-Händler.
Ja.
Viele, die von Amazon auch so.
Ja.
Ja. Was glaubst du, an was es liegt, dass das so oft passiert?
Ich glaube, es ist einfach eine Skillset-Thematik, wie es jetzt vielleicht auch bei mir der Fall war, aber auf Amazon ist es halt relativ easy. Du folgst ja nur einem Blueprint.
Ja.
stellst ein gutes Produkt online, der Algorithmus macht im Endeffekt alles für dich, Kunden sind schon da, du musst niemanden davon überzeugen, sondern musst eigentlich nur hübsche Bilder haben und einigermaßen gutes Copywriting, was so USP-based ist. Mhm. Aber im Shop sich selbst seine Kunden einzukaufen, ist halt erstens mal eine andere Challenge und gleichzeitig würde ich behaupten, wenn man im Webshop unterwegs ist, hat man halt einfach ein viel größeres Spielfeld als auf der Plattform, weil du kannst halt einfach viel mehr machen,
voll,
was aber natürlich auch viel mehr Shiny Object und so weiter mit sich bringt.
Ja.
Also man, glaube ich, muss man sich stark fokussieren und halt eine Sache zum Laufen bringen und auf der aufbauen und dann die nächsten Steps dazu bauen.
Und das Geile ist, und da kannst du sicherlich viel mehr erzählen als ich, das Geile auf Amazon ist natürlich, dass die Leute schon, also brauchst du eigentlich nur ein Produkt, was die Leute eh schon haben wollen, machst vielleicht besser, machst es rein. Die Leute suchen dann nach Geldbörse und du rankst halt dann irgendwo und dann kaufen sie halt dein Produkt oder das von der Konkurrenz.
Ja.
Also musst du eigentlich gar nicht so viel machen im Marketing, oder?
Ja, das ist richtig. Also im Endeffekt vom Ad-Game her kann man sich vorstellen wie Google.
Ja.
Im Endeffekt Keyword-basiertes Marketing. Jetzt würde ich nicht unbedingt empfehlen, in die Geldbeutel-Nische reinzugehen. Da kenne ich auch 2, 3 große Player, die sind schon sehr, sehr gut in dem, was sie tun. Und da ist es auch mittlerweile schon relativ schwer, würde ich sagen, da noch was zu reißen. Aber es gibt halt mehr als genug Nischen, nenne ich es jetzt mal in irgendeiner Form, mit denen noch genug Geld verdient werden kann auf Amazon. Und es ist halt wirklich im Vergleich zum Online-Shop, würde ich meinen, simpel, was natürlich dann aber auch das Unternehmen weniger wert macht am Ende des Tages, das muss man auch dazu sagen.
Und du bist quasi bis heute, wann war das, vor wie vielen Jahren?
2020.
2020. Und du bist quasi bis heute immer noch Amazon-Seller?
Ja.
Hast du einen Shop, einen eigenen Online-Shop noch
dazu?
Wir haben
immer noch ein eigenes Handelsunternehmen.
Okay.
Machen so dieses Jahr vielleicht 3-4 Millionen Euro Umsatz. Cool. Und es ist immer noch ganz cool, das als Playground zu haben, sodass man nicht die Beziehung verliert zu dem, was man da eigentlich berät.
Das ist gut. Ja. Du kommst aus der Praxis, du bist in der Praxis und hilfst jetzt anderen E-Commerce-Gründern, den Shop und die Marke so profitabel wie möglich, nenne ich jetzt einfach mal, mit einem hohen Multiple zu veräußern.
Korrekt.
Das ist so, was du heute machst bei Brand Circle.
Genau richtig. Wir haben 2020 dann nach dem eigenen Verkauf angefangen. Mhm. Erstmal so Friends and Family, sage ich mal, zu beraten. Und dann wurde es halt immer mehr. Und es war ein Riesenhype, gerade so in den 2020 bis 2022, würde ich sagen, war ein Riesenhype da, mit Exits.
Da gab es so viele Companies, die so Amazon-Brands aufgekauft haben, gell?
Genau. Es gab vielleicht 4, 5 so Aggregator, haben die sich geschimpft, auch im Webshop-Bereich. Die leben auch zum Teil noch. Und dann gab es halt irgendwie 200 Stück im Amazon, der Amazon-Bubble mit knapp 15 Milliarden, die da reingewandert sind innerhalb kürzester Zeit. Von dem Geld ist nicht mehr allzu viel übrig, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so extern gesprochen.
Okay.
Und ja, da war halt ein Riesenhype in dem ganzen Game drin. Und ja, da haben wir viel miterleben dürfen.
Glaubst du, das lag daran, dass halt die Leute, dass der also Retail war ja zeitlang zu, wegen gewissen Viren und so.
Mhm.
Glaubst du, dass das so der Auslöser war, warum es dann einen richtigen fetten Hype gab auf den Amazon, auf den Create und irgendwann runtergekracht ist? Oder was ist so der Grund dahinter?
Also ich glaube, der Hype hinter diesen Aggregatoren war definitiv einfach der Lockdown. Ich habe auch ein paar Pitch-Decks gesehen, wie die Aggregator sozusagen ihre Investoren gepitcht haben. Und es war halt absolut Fokus darauf, E-Commerce ist das neue Ding, Retail wird nie mehr wiederkommen und das wächst jetzt unlimitiert in die Zukunft.
Krass.
Also genau so, wie man sich es eigentlich vorstellt und was ja auch irgendwo eine gewisse Grundannahme Sinn gemacht hat.
Zu der Zeit, ja.
Genau. Und dann, ich meine, das hat man ja wahrscheinlich auch in der Webshop-Community, würde ich sagen, gespürt. So 22, 23, 24 waren dann eher die harten Jahre im Vergleich zu vorher.
Ja.
Und wenn ich halt, vielleicht um kurz auf die Fails da einzugehen, wenn ich halt on scale von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Mini-Optimierungen in ihrem eigenen Kosmos, Shops abkaufe und dann weniger gut ausgebildetes Personal draufsetze, on scale, ohne wirklich, wie soll man sagen, einen Blueprint zu haben, wie das Ganze wirklich funktioniert, dann fällt es halt richtig krass. Und die haben auch teilweise jetzt noch Stock von 2020, 2021 rumliegen, der inzwischen, also das muss man beim Amazon-Game verstehen, die Produkte entwickeln sich halt immer ein Stück weit weiter.
Und verbessern heißt, sich und
genau, es werden immer irgendwelche neuen USPs eingearbeitet. Heißt, wenn ich meinen 2020er-Stock noch liegen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ich den noch gut verkaufe, weil es hat sich in der Zwischenzeit ja irgendjemand ein schöneres Bild, ein besseres Produkt und ein besseres Copywriting ausgedacht.
Ja.
Und dementsprechend, da liegt noch ziemlich viel, glaube ich, in irgendwelchen Lagern drin.
Wow.
Ja.
Krass. Das heißt, die ganzen, wer hat dann dafür bezahlt, die ganzen Investoren, die das?
Es gibt so ein bisschen die, sagen, die Story, die Umverteilung so Robin Hood-mäßig vom Großkonzern, ich nenne es jetzt einfach mal, großen Wall Street Investor hin zum Studenten aus der Dachschräge bei den Eltern.
I see.
Ja.
Okay.
Ja.
Ich kann es auch bestätigen aus der, also Web, du sagst ja Webshop, also aus der, ich nenne es einfach mal Shopify-Gegend. Mhm. Da habe ich auch viele Brands kommen und gehen sehen in dieser Corona-Zeit. Also kommen in der Corona-Zeit und dann gehen sehen nach der Corona-Zeit. Alles, was so Home-Gym ging, war krass im Boom, als die Gyms zu waren, logischerweise. Ja. Alles angekracht, als es dann wieder, als die Gyms wieder aufgemacht haben. Ja. Spannend zu sehen, dass es dann bei Amazon auch so war, aber ist ja logisch.
Ja, ja sehr ähnlich. Und ich meine, es sind ja auch ein paar große Player davon betroffen gewesen. Ne? Es gibt ja auch so die Exit-Stories im Shopify-Kosmos, sagen wir mal, so 2021, teilweise auch auf Konzernlevel. Mhm. Und da sind ja auch einige Projekte richtig gefällt.
Ja, da bist, das ist dein Steckenpferd, da bist du tief drin.
Ja, das ist interessant, ja.
Lass uns da mal reinsteigen.
Ja.
Heute verkaufst du Brands oder du hilfst Gründern, ihre Brands zu verkaufen.
Genau.
Also das machst du mit Brand Circle. Da hast du, ich glaube, ein Team, machst du nicht ganz alleine.
Genau.
Und wer ist da so der typische, wer ist der typische Gründer? Was sind auch so die Gründe, warum jemand seine Brand verkaufen will oder seinen Online-Shop verkaufen will? Lass uns da gerne mal tiefer reinsteigen.
Ja, wir sind mittlerweile zu siebt und haben halt so, sagen wir mal, verschiedene Talente. Einer ist gut mit Zahlen, einer ist gut mit E-Commerce, einer kann irgendwie gut Erstkontakte machen mit Käufern und so weiter. Und bei mir läuft alles so ein Stück weit zusammen. Ich mache dann am Ende des Tages die Verhandlung und die Koordination von dem ganzen Deal. Und ich würde mal sagen, unsere typische Altersgruppe, die wir irgendwie betreuen, ist relativ jung. Also ich würde meinen, M&A-Deals sind eher normalerweise angesiedelt 50 plus, 40 plus im Mittelstand.
Ja.
Aber bei uns würde ich sagen, ist der durchschnittliche Gründer vielleicht 25 bis 30. Mhm. Also wie man sich halt einen E-Commercer vorstellt mit 3, 4, 5 Jahren Erfahrung auf dem Buckel, der da seine Brand aufgebaut hat und dann verkauft. Und ich würde sagen, die typischen Gründe sind immer in irgendeiner Form Geldaspekt. Und das ist, denke ich, auch so der Hintergrund hinter den allermeisten Stories. Aber was immer noch dazu kommt, würde ich sagen, sind 2, 3 verschiedene Aspekte. Das ist, man will nochmal wieder was anderes machen, weil man während dieser Selbstständigkeit, die man angefangen hat, eine andere Passion für sich in irgendeiner Form entdeckt hat. Vielleicht eine andere Nische, vielleicht aber auch ein anderes Business Model. Dann das Thema tatsächlich, man will irgendwie aus dem E-Commerce raus und was völlig anderes machen oder sich vielleicht auch zur Ruhe setzen. Und dann haben wir, und das ist, würde ich sagen, der häufigste Grund, ganz oft das Thema, E-Commerce ist ja immer kapitalintensiv, würde ich jetzt mal behaupten.
Total.
Und in dem Zusammenhang sagen halt viele, mit dem Knowledge, was ich jetzt habe und den Systemen, die ich jetzt habe, könnte ich halt viel krasser wachsen, wenn ich einfach mal mehr Cash zur Verfügung habe. Und der schnellste Weg, um das zu machen, ist halt am Ende des Tages eine Brand zu verkaufen, weil ich kriege halt einen vielfachen Jahresgewinn aus der Zukunft jetzt aufs Konto.
Ja.
Und in dem Zusammenhang betreuen wir da relativ viel.
Ich habe vor, wann war das? Ich glaube, vor 3 Jahren war ich mal auf so einer kleinen Mastermind in Frankfurt. Shoutout an Quarantini, die das Ganze gehostet haben. Und da war auch ein M&A-Berater mit dabei. Und da ging es um E-Commerce-Exits. Und das waren natürlich noch andere Zeiten als jetzt in 2025, auch wirtschaftlich gesehen und so. Und da war die Rede, dass so Multiples für so ein E-Commerce-Business irgendwas sein können zwischen 6 bis teilweise 20 auf dem Profit.
Mhm.
So, wie sieht es denn in 2025 aus? Und vor allen Dingen, wie beeinflusst man denn so ein Multiple als so ein Gründer, der verkaufen will?
Jetzt muss ich ganz hohe Zahlen nennen, weil lauter Käufer zuhören. Ja, die 20, die ist immer noch der Standard.
Wir können ja auch gleich die Tipps und Tricks teilen, wie man den Multiple so hoch wie möglich bekommt.
Genau.
Aber ja.
Es, wie immer, kommt natürlich stark darauf an, was du verkaufst. Also ich würde mal sagen, ganz, ganz ausschlaggebend sind erstmal, wie ist das Ganze aufgestellt? Ist es ein reiner Plattformhändler oder ist es ein Webshop? Ist ein gravierender Unterschied. Der Webshop wird deutlich höher bewertet, meiner Meinung nach, als der Plattformhändler. Einfach, weil es die eigenen Kunden sind, die eigene Atmosphäre. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber tendenziell in dem Webshop hast du keine Skalierungslimits, weil du kannst ja unendlich viele Kunden dir einkaufen. Die werden halt nur weniger interessant für deine Nische, sage ich mal,
so
oder für dein
Store. So groß halt die Zielgruppe ist, ja, irgendwo hat es vielleicht ein Limit, aber ja, grundsätzlich
ja. Und auf, sagen wir mal, Amazon ist es halt so, es gibt ja eine gewisse Nachfrage auf der Plattform und die teilst du dir halt mit allen anderen in dieser Nische und du kannst jetzt nicht beeinflussen, weil klar kannst du externen Traffic auch auf Amazon schicken, aber die Frage ist, wie sinnvoll das ist, weil dann kann ich es halt auch in den Store leiten, wenn ich den konvertiert bekomme. Genau, das heißt, und ich bin halt abhängig davon, dass mein Amazon-Account oder Otto oder was auch immer Account auch fortlebt. Und das ist einfach so ein Risikomarker, den ein Investor mit reinnehmen muss. Sprich, ich würde sagen, ein maximaler Multiple auf den Profit für ein Amazon-Business, und damit meine ich EBITDA, also Gewinn vor Steuern, Abschreibung, Zinsen, würde ich sagen, wenn alles perfekt ist, geht in Richtung 5.
Okay.
Bei einem Webshop würde ich behaupten, ist nach oben eher keine oder nur weniger Grenzen gesetzt, weil ein Webshop könnte halt auch Blackroll sein. Und die haben mit Sicherheit eine höhere Bewertung als 5x. Ja, ich weiß es nicht, stärker. aber ist mit Sicherheit sehr viel, viel höher. Und dementsprechend der Market Share ist halt einfach ein ganz anderer.
Ja, das heißt, um das mal ein bisschen Zahlen zu fassen, angenommen, ich hätte jetzt ein Amazon-Business und ich mache da jetzt irgendwie die 1 Million Profit im Jahr. Mhm. Mal 5 wären 5 Millionen Exit. Kann man, glaube ich, ganz gut davon leben.
Ja.
Ist jetzt auch nicht die größte Herausforderung des Planetens, so eine Brand. Oder halt so ein Amazon-Business aufzubauen, wenn man weiß wie.
Wenn man weiß wie. Die 5, würde ich schon sagen, ist die absolute Ausnahme. Also wo wir immer...
Die Spitze quasi.
Genau. Und okay. Das ist auch nicht ein, ich krieg 5-mal bei Unterschrift beim Notar, sondern da sind dann irgendwelche Erfolgskomponenten mit drin und so weiter. Und dann kann man natürlich das ganze Technische noch runterbrechen. Es gibt dann halt einen... sagen wir eine Deal-Structure und irgendwie habe ich ja auch noch ein Working Capital in der Firma, ich habe Cash in der Firma, ich habe Warenbestände in der Firma, die ja tendenziell auch noch in irgendeiner Form ausgelöst werden und die werden oft mal noch auf so ein Multiple draufgerechnet. Also ich würde mal sagen, diesen Case, den du machst mit 1 Million Profit, mit einem schönen wachsenden Business, mit Verteilung über mehrere Produkte, mehrere Kanäle vielleicht auch nochmal, dass es nicht nur Amazon ist, sondern auch noch ein, zwei andere und vielleicht auch mehrere Länder, nicht nur Deutschland, da kriege ich vielleicht eine 3,5 dafür, vielleicht kriege ich auch eine 4 dafür, wenn ich es gut vorbereite. Und davon kriege ich 3 Upfront plus mein Lagerbestand plus mein Cash, was oft auch nochmal eine 1x in irgendeiner Form ist, weil wenn ich 1 Million Profit im Jahr mache, dann muss ich schon auch gut Working Capital mit mir rumschleppen in den allermeisten Fällen. Das heißt, ich habe jetzt meine Einkaufskonditionen mit den Lieferanten extrem gut optimiert. Und in dem Zusammenhang kann man schon auch, wenn man jetzt All-In guckt, Richtung 5 relativ schnell kommen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Grundannahme ist,
nicht sonst mache ich
mir das Leben sehr viel schwerer.
Ja. Okay. Ja, weil da spielen ja auch noch so Sachen rein wie Risiken, also Abhängigkeiten von wie viel Supplier habe ich denn? Habe ich jetzt nur einen, der potenziell auch sagen kann, ciao Kakao?
Ja.
Oder ist es vielleicht verteilt auf 3 oder so, oder?
Ja. Also Lieferantenabhängigkeit ist eine relativ große Red Flag, sagt man dann, wenn ein Käufer das Ganze überprüft. Wenn ich jetzt nur einen Supplier habe und der für ganz viele andere auch produziert und ich vielleicht auch noch ein kleiner bin und keine Ausweichmöglichkeit habe, dann wird es schon abgestraft. Und das sind auch so Sachen, die machen wir in meiner Vorbereitung, dass einfach da so Wertschöpfung noch in irgendeiner Form rausgekitzelt wird, um den Deal sicher durchzubringen, mal Punkt Nummer 1, und dann halt auch den Wert noch zu steigern.
Was würdest du da empfehlen jetzt zum Beispiel, wenn ich abhängig bin von einem Hersteller? Was ist da Best Practice? Gehe ich dann zu 3 anderen oder was kann man da so machen?
Also ich sag mal, wie man es macht, ist natürlich dann die Frage, die auch ein bisschen individuell beantwortet werden muss. Aber das Ziel meiner Meinung nach muss schon sein, dass ich bestellbare Produkte bei einem zweiten Hersteller habe. Heißt, wenn der eine zu mir sagt, wird nichts mehr, dann muss ich im Endeffekt zeitnah innerhalb von 2, 3, 4 Wochen fähig sein, bei jemand anders zu bestellen, ohne einen Qualitätsverlust erleiden zu können. Ja. Gerade wenn ich groß bin, wenn ich jetzt eine Brand habe, die macht 100.000 Euro Profit im Jahr und ich will die verkaufen, dann braucht man so eine Optimierung nicht machen. Wenn ich jetzt aber 1 Million zum Beispiel im Jahr mit meiner Brand mache und da läuft ja dann auch ordentlich Volumen über diesen Lieferanten, dann würde ich auf jeden Fall dazu tendieren, mindestens einen Zweitlieferanten mal aufzubauen und vielleicht sogar beide in irgendeiner Form parallel zu nutzen, einfach um auch den zweiten warm zu haben, in Anführungszeichen, und switchen zu können, weil der kann jetzt auch nicht von heute auf morgen die Kapazität dann aufbauen.
Klar. Weil für einen Investor ist natürlich ein super hohes Risiko. Angenommen, ich kaufe da diese Brand und dann springt der Supplier ab.
Korrekt.
Dann hast du einen richtig großen Pain.
Korrekt. Und aus der Brille muss man es halt auch immer bei der Preisbetrachtung anschauen. Wenn wir eine Bewertung mit 3 oder 4 oder 5 Mal vor Steuern und Zinsen machen, jetzt ist ja so, in Deutschland zahlt man ja in der Tendenz doch Steuern, ja. Zumindest wenn man außerhalb.
Ich zahle fleißig Steuern, ja. Ich bin ganz braver.
Also du möchtest ja auch nicht eingesperrt werden, nehme
ich an. Nö, ich bin ja ein legaler, ehrlicher Typ so.
Genau. Und dementsprechend muss ja auch der Käufer Steuern zahlen. Genau. Heißt, wenn ich es jetzt mal so runterrechne, dass ich vielleicht 5 Mal vor Steuern bekomme, dann wäre es ja eher so ein 7,5 Mal in irgendeiner Form nach Steuern. Kein Investor der Welt wartet für so ein Business 7,5 Jahre, bis er sein Geld raus hat. Weil in 7,5 Jahren, so alt sind die allermeisten, die wahrscheinlich hier zuhören, in der E-Com-Bubble noch nicht mal drin. Da passiert einiges und dementsprechend will der sein Geld schneller raus haben und deswegen muss Wachstum her.
Ja.
Und deswegen wird ein Multiple gezahlt. Also ich kriege diese Multiples auch nur, wenn ein gewisses Wachstum in meiner Brand drin ist. Wenn die flat ist, dann wird die Zahlung anders aussehen.
Was ist da vielleicht, dass man es ein bisschen konkreter macht? Wenn du sagst, Wachstum ist super wichtig, also der Chart muss nach oben gehen mit den Sales und natürlich auch mit dem Profit. Was sind denn da so gute Richtlinien oder Kennzahlen pro Jahr? Ist es dann jedes Jahr verdoppeln oder sind es irgendwie 50% oder was kann man da so?
Auch da wieder Größen ordnungsabhängig. Ich würde sagen, wenn man jetzt mal von einem Mid-Seven-Figure-Business ausgeht, es macht irgendwie 5 Millionen Euro Umsatz im Jahr, sollte ich schon mindestens mal meine 15-20% Umsatzwachstum aufs Jahr hinbekommen.
Okay.
Und im besten Fall mein Profit vom Level her halten oder steigern. Und vom EBIT, würde ich sagen, sollte man zweistellig sein. Mhm. Das klingt jetzt erstmal nicht so hoch, aber die allermeisten im E-Com rechnen sich meiner Meinung nach schön.
Ja,
da gibt es ja irgendwelche Controlling-Tools, aber keiner schaut dann seine BWA, weil die meistens auch irgendwie nicht so wirklich usable ist unterm Jahr.
Kannst du auch nicht lesen manchmal.
Genau. Und in dem Zusammenhang bleibt bei ganz vielen weniger als 10% EBIT übrig, weil das bedeutet halt auch, ich zahle mir selber ein Gehalt und zwar keinen Hungerlohn von 30.000 Euro im Jahr, weil dafür macht es niemand anders.
Ja, da kannst du auch gleich was, kannst du ja arbeitslos eigentlich sein.
Du exakt, wahrscheinlich. Richtig.
Ich habe die Erfahrung gemacht und da interessiert mich deine Meinung, weil du bist ja da wirklich an der Forefront. Ich bin ja Marketer, ich sehe das Ganze aus der Marketingbrille. Wachstum, Verkaufen und das ist ja mein Steckenpferd.
Ja.
Ich war zum Beispiel so in der Schule, ich war jetzt nicht so super gut in Mathe. Ich bin dann mit Ach und Krach mit einer 2,5 da rausgeschossen, mit Nachhilfe und alles. Wenn ich aber jetzt so in diesen E-Commerce-Markt reinschaue, und ich spreche ja wirklich jeden Tag mit unseren Kunden und jeden Tag habe ich da Touchpoints. Ich habe ein Muster erkannt. Mhm. Das Muster ist, viele davon haben den Fokus auf Marketing, logischerweise, sind vielleicht auch ein bisschen gut im Marketing, aber ganz viele haben keine Ahnung von ihren Zahlen. Ich darf auch gar nicht mich drüber beschweren. Ich war jahrelang der gleiche. Wir haben jetzt einen CFO, Forecast und alles super professionell, geil. Ja. Aber wenn ich so in die E-Commerce-Landschaft reinschaue und du bekommst es ja tagtäglich mit, wie viele von denen wissen wirklich, wie man die Zahlen liest, haben überhaupt einen Überblick über die Zahlen? Was ist da so dein Feeling?
Ich will jetzt niemandem zu sehr auf die Füße treten, aber ich würde sagen, wenn es mehr als 20% sind, die wirklich ihre BWA sauber interpretieren können, dann ist es hoch. Und ich würde auch nochmal so einen Unterschied machen zwischen der Shopify und der Amazon-Bubble, würde ich behaupten. In der Amazon-Bubble meine ich, muss man seine Zahlen ein bisschen besser kennen, weil die Margen tendenziell enger sind, weil meine Verkaufspreise im Vergleich zum EK einfach niedriger sind. Dafür, im Shop habe ich vielleicht mehr Spielraum, muss mir aber auch meinen Kunden selber einkaufen und dementsprechend brauche ich diesen Spielraum auch, weil die Werbequote auf Amazon liegt halt irgendwo bei, sagen wir mal, 5-10% Total ACOS. Also totaler Werbeeinsatz vom Umsatz und das ist im Shop-Umfeld halt definitiv nicht der Fall.
Da würde jeder davon träumen.
Korrekt. Dafür habe ich halt 15% vom Brutto für die Plattform, die ich abführen muss.
Genau.
Und dementsprechend plus einen niedrigeren Preis. Aber zu deiner Frage zurück, es ist nicht unbedingt die Stärke des E-Commercelers, würde ich behaupten, seine Zahlen zu interpretieren und auch nicht der Fokus. Und ich glaube, das ist auch für eine ganz lange Zeit vielleicht auch gar nicht schlecht so, weil am Anfang des Tages oder am Anfang der Journey muss ich auch irgendwie mal ein Product-Market-Fit finden und mal ins Doing kommen und mal Umsätze machen. Wenn ich dann aber mal eine gewisse Flughöhe erreicht habe und die beginnt meiner Meinung nach bei 7-stellig im Jahr und oder aber wenn ich selbst und andere davon bezahle und Leben davon abhängen, in Anführungszeichen, dann sollte ich mich allerspätestens mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Und es ist jetzt auch nicht so immens kompliziert. Also was man halt sehen muss, sehr wahrscheinlich ist dein Steuerberater nicht unbedingt, da mache ich mir jetzt wieder keine Freunde damit, aber er ist nicht unbedingt deine größte Unterstützung, weil der bucht nämlich da unterjährig das zusammen, was er in seinen Standardabläufen hat, aber das stimmt nicht. Also es stimmt insofern, dass es steuerlich korrekt ist, aber es bildet nicht ab, was dein Unternehmen gerade abwirft.
Ja, ist auch korrekt. Mittlerweile nicht mehr, weil wir haben jetzt einen CFO, der dann Konten gemacht hat. Wir haben ganz granular über jede Dienstleistung, jedes Produkt ganz klar alles runter. Aber für viele Jahre war das bei mir zum Beispiel auch so. Er hat zwar korrekt gebucht, aber es geht
besser. Sagen, ihr seid ja jetzt noch in Dienstleistergeschäft.
Genau.
Da würde ich sagen, ist die Bebuchung noch besser. Im E-Commerce hast du halt das Thema Wareneinsatz.
Ja.
Und dann springen die Konten halt ganz gern mal durcheinander. Und vor allem, wenn ich keine monatliche Inventur mache, jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber wenn ich keine monatliche Inventur mache, der Steuerberater weiß halt nicht, was ich an Ware da habe. Und wenn ich halt mein Jahr anfange mit 500.000 Warenbestand und im August habe ich 1 Million Euro Warenbestand, ich habe dem kein Update gegeben, dann kann die BWA nicht gut aussehen, weil der weiß nicht, dass dein Lager angeschwollen ist. Dementsprechend, das ist immer so eine zweigleisige Schiene, sage ich mal, der Infoaustausch muss einfach stimmen und der Steuerberater muss einfach auch wissen, dass es dir wichtig ist, weil für die allermeisten ist es so, kümmere ich mich zum Jahresabschluss drum. Ja. Und dementsprechend geht es nur darum, möglichst billig die Buchhaltung zu machen. Und so setzen es viele Steuerberater dann halt auch um.
Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn du sagst, 20% der Online-Händler haben ihre Zahlen so im Griff, ist auch meine Erfahrung, würde ich jetzt auch so unterschreiben, no front an die Zuhörer und Zuschauer, zum Lernen alle da. Wie machst du das dann mit deinen potenziellen Kunden? Weil die kommen ja sicherlich auf dich zu und sagen, hey, ich will meinen Shop verkaufen. Dann sagst du, hey, deine Zahlen sind ja Katastrophe, bring da mal Ordnung rein. Was ist denn da so dein Tipp? Wie ist das Vorgehen danach?
Ja. Es kommt ein Stück weit darauf an, wo der Ausgangspunkt ist und wie teachable jemand vielleicht auch am Ende des Tages ist. Da erzähle ich dir sicherlich auch nichts Neues. Es gibt ja sehr teachable Leute, die hören zu und machen das dann auch gern. Und dann gibt es die, die ja schon alles ja wissen. Genau, und unterschiedlich muss man die dann halt auch am Ende des Tages anfassen. Ja. Und dann gibt es ja noch diese dritte Komponente, Buchhalter, Steuerberater noch in irgendeiner Form. Und ich sag mal so, ich bin immer irgendwie so ein bisschen der Synergist, würde ich behaupten. Mhm. Ich will niemand zu sehr auf die Füße treten, weil dann macht er nicht mehr das, was ich von ihm brauche, in Anführungszeichen. Es ist einfach, was nützt mir und dir? Und dann machen wir das halt am Ende des Tages. Dementsprechend wird immer der Steuerberater mit eingebunden, weil den braucht es am Ende des Tages oder die Buchhaltung, je nachdem, wer dann halt den Job macht. Und wenn man mit denen das richtige Wording findet, dann funktioniert das auch alles. Das ist aber halt eine Erfahrungssache. Sprich, wir schauen uns selbst die Zahlen an, werten das ein Stück weit aus, machen im Endeffekt eine Status-Quo-Analyse und schauen dann halt individuell, was muss gemacht werden. Und ich würde jetzt mal behaupten, bei den größeren Online-Händlern sind immer dieselben Steuerberatungskanzleien oder sagen wir mal die 10 selben im Schnitt mit am Start und die machen ihren Job prinzipiell gut. Denen muss man halt einfach nur sagen, es ist mir wichtig, dass bestimmte Sachen eingehalten werden. Und dann muss man ihnen die Informationen liefern. Und dann geht es mehr oder minder eigentlich darum, dass wir unseren Brands, die wir betreuen, Werkzeuge an die Hand geben, wie sie das halt machen können. Monatliches Inventory-Tracking, eine Kontenstruktur, die vielleicht auch in irgendeiner Form sinnvoll ist. Und dann schauen wir halt auch, was macht denn jetzt Sinn? Weil alles umzubuchen, nur damit es wunderschön aussieht, das bringt uns aber keinen Cent auf den Verkaufspreis, macht nur Arbeit und kostet Geld, brauche ich auch nicht machen. Das heißt, ich schaue es mir halt an, so aus der Erfahrung raus, kann man damit durch einen Verkauf durchkommen oder fliegt uns das um die Ohren, auf gut Deutsch gesagt, und dann machen wir, was notwendig ist. Aber ich will jetzt keinen Schönheitspreis für die BWA gewinnen, weil daran ist noch kein Unternehmen wertvoller verkauft worden.
Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, viele denken ja auch, okay, ich möchte jetzt meine Brand verkaufen, ich komme jetzt zum Beispiel zu dir oder zum anderen M&A und dann platziere ich das da und dann wird es relativ flott verkauft. Mhm. Aus meiner Erfahrung ist ja so, es ist ein Prozess und der Prozess, der kann ja teilweise auch ein Jahr gehen, wenn nicht sogar noch länger. Mhm. Wo man das Ganze auch im Best Case schön vorbereitet mit Prozessen, mit Buchhaltung, dass es sauber ist, dass am Ende des Tages, wenn der Investor dann kommt oder der Käufer, dass es ein guter Deal für den ist und gut aussieht. Das ist wahrscheinlich, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber so gehst du wahrscheinlich dann auch vor.
Ja, also absolute Steilvorlage. Das ist genau so. Wir haben auch bei uns in Calendly-Abfrage so eine Abfrage drin, wie schnell willst du verkaufen? Ja. Und der häufig geklickste Button ist da innerhalb von 6 Monaten.
Morgen.
Genau, sofort gibt's auch sofort. Und der wird auch ab und zu geklickt, ja. Und es ist, wie soll man sagen, man kann alles verkaufen. Ich krieg auch gibt's ja diesen Spruch, ich krieg auch irgendwie in Alaska am Nordkap an irgendeinen Eskimo noch einen Kühlschrank verkauft. Die Frage ist halt eher, zu welchem Preis.
Genau.
Und ich will ja tendenziell nicht einen Schrottpreis haben. Und ich will auch nicht einen, ich nenne es jetzt mal ganz böse, Schrottkäufer haben, mit dem ich nur Stress habe am Ende des Tages. Und ich sag's mal so, die guten Käufer wollen was gut Vorbereitetes haben, weil deren knappste Ressource ist nicht Geld, sondern Zeit, wie es ganz oft eben bei Leuten ist, die in irgendeiner Form Vermögen haben. Und für den will ich mich dann halt entsprechend vorbereiten. Das fährt mal anders aufgezäumt. M&A oder Unternehmensverkauf kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Größenordnung. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich irgendwie klassisches Investmentbanking mir anschaue, Goldman Sachs und Co., die machen ja eigentlich auch nichts anderes als M&A. Und zwar, indem sie Unternehmer an die Börse bringen und Shares verkaufen von diesen Unternehmen. Und da dauert mit Sicherheit die Vorbereitung auch nicht nur 2 Monate, sondern da wird über Jahre hinweg darauf hingearbeitet. Dann kann man runtergehen auf den Mittelstand, da wird auch mit M&A-Beratern mal mindestens 2-3 Jahre auf eine Nachfolgeregelung irgendwie hingearbeitet. Und dann kommen wir schlauen E-Commerce-Gründer daher und sagen, ja, ich verkaufe morgen. Ist ja total easy.
Easy.
Ist auch easy, wenn ich nicht viel Geld will, ja, dann kriege ich aber halt auch nichts. Und dementsprechend, was wir so im Schnitt machen, ist 3 bis 6 Monate Optimierung, was auch schon eine knackige Roadmap ist. Und dann je nach Käufertyp, sage ich mal, wird der Verkauf irgendwas zwischen 3 und, ich gehe mal ganz hoch, 12 Monaten dauern, wenn man sozusagen mit seinen Ankündigungen auf dem Markt, wir nennen es immer Launch, sozusagen live ist. Warum 3 oder 12? Erstens mal, wenn ich jemanden habe, der das Geld selbst mitbringt, dann spare ich mir 3 bis 6 Monate Finanzierung, die halt eine Bank im schlimmsten Fall mit Bürgschaftsbank braucht. Da kann keiner, weder Käufer noch Verkäufer, was dran ändern. Die Banken sind einfach kritischer geworden und langsamer geworden entsprechend auch, weil halt mehr Sicherheitsstufen dazwischen sind. Und die Zeit dauert es einfach. Wenn ich jetzt jemanden habe, der aus Equity, also irgendwie ein Fonds oder vielleicht sogar einen reichen Privatinvestor, sage ich es einfach mal, aus Eigenkapital kauft, kann das natürlich schneller gehen, weil diese Finanzierungskomponente wegfällt.
Safe.
Und dann ist auch die Frage, wie gut habe ich vorab aufgeräumt, meinen Laden? Weil ich kenne auch Leute, die haben vielleicht 2020 verkauft, die hatten halt 15 Monate Due Diligence.
Ja.
Und die Due Diligence, ganz kurz erklärt, ist halt zu dieser Überprüfungszeitraum, den der Käufer dann hat, um deine Claims, die du vorab machst, zu prüfen. Und 15 Monate ist kein guter Zeitslot für diese Due Diligence. Das sollte eigentlich eher so in 30 Tagen abgewickelt sein. Das heißt, ich bin nicht gut vorbereitet. Und wenn ich halt ohne Optimierung in diesen Prozess reingehe, kann ich mir vielleicht 3 bis 6 Monate Optimierung sparen, habe dann aber halt eine 3-mal so lange Due Diligence, krieg weniger Geld und habe auch keine Zeit gespart. Im schlimmsten Fall.
Was sind denn so typische Sachen, wenn du sagst, so Ordnung reinbringen und strukturieren? Was sind denn so ganz wichtige Sachen, so Must-Haves, wo man auf jeden Fall haben sollte? Also ich denke jetzt an Prozesse und solche Themen.
Ich würde sagen, auf der überhaupt verkaufbar Seite saubere Asset-Anmeldungen, sprich insbesondere Marken-, Domain- und Datenschutzstruktur. Dann haben wir das Thema Buchhaltung. Es sollte halt jetzt keine vielleicht auch unabsichtliche Steuerbetrügerei irgendwie auf den Büchern drauf sein und es sollte nicht alles auf sonstige Kosten gebucht sein, weil dann blickt nämlich keine Sau durch und es dauert ewig. Dann haben wir das Thema Supply Chain, hatten wir vorhin schon, so diese Second Source mit einem zweiten Hersteller und dann aber vor allem auf dem Thema Thematik Compliance. Und da würde ich sagen, ist der durchschnittliche Plattformhändler 10-mal besser als der durchschnittliche Webshop-Händler, weil er von der Plattform dazu gezwungen wird.
Ja.
Und in meinem Webshop kann ich ja machen, was ich will, bis halt dann jemand kommt, der sagt, dass das nicht so geht.
Bis der Competitor sagt, hey, aber dieser Health-Claim, der ist jetzt aber hier.
Genau. Ja. Und da kann man natürlich auch endlos tief irgendwie in die Büchse der Pandora reinschauen mit Verpackungslizenzierung und Verpackungskennzeichnung in der EU, weil diese EU soll ja alles einfacher machen, macht aber gefühlt im E-Commerce zumindest alles gar nicht mal so viel einfacher, gerade was solche Themen angeht. Und dann würde ich noch sagen, generell das Thema, das hatten wir vorhin schon, Growth, ohne Wachstum und ohne eine, und das ist vielleicht ganz wichtig, ohne eine Wachstumsroadmap ist es schwierig. Und diese Roadmap sollte ich festlegen, bevor ich sozusagen in diesen Exit reinstarte, weil dadurch, wenn man jetzt diese ganzen Sachen fixt, die ich gerade erwähnt habe, kommen natürlich Zusatzdoings. Und wenn ich dann erstmal anfangen muss, dann noch eine Wachstumsroadmap zu bauen, dann wird mein Tag relativ lang und ich habe halt einfach viele Doings irgendwie auf der Liste stehen. Das heißt, ich sollte schon, das machen wir zu Anfang immer, wenn wir mit jemandem die Zusammenarbeit starten, gucken, was sind deine Wachstumshebel und wie setzt du die um und wie kriegen wir das getrackt. Und wir tracken auch relativ eng und ich gehe da mit den Leuten auch richtig auf die Nerven, wie sich der Shop zahlenmäßig weiterentwickelt. Wir machen immer so einen Woche-zu-Woche-Vergleich, sagen wir mal KW1 24 zu KW1 25. Und tracken das wirklich granular runter, bis auf Produktebene teilweise. Wie haben sich die einzelnen Assets entwickelt? Ist jetzt im Shop vielleicht ein bisschen anders, weil dort hat man ja tendenziell das Thema, dass nicht unbedingt der, es läuft ja der Shop als Ganzes besser und nicht einzelne Produkte besser oder schlechter. Und auf Amazon ist es halt zum Beispiel sehr krass
produktabhängig.
Genau. Und es muss sich aber halt weiterentwickeln. Und diese Growth muss einfach da sein und vorab in irgendeiner Form entwickelt werden. Weil wenn ich dann so in diesem Umsetzungsmodus drin bin, dann wird es halt schwer, das im Nachhinein noch nachzuziehen. Und der Investor, der will halt am Ende des Tages den Growth haben.
Ja. Und du hast gesagt, so ab 10% im Jahr. Also 10% klingt ja jetzt erstmal gar nicht so viel.
EBIT meinst du?
Also Umsatzwachstum.
10% würde ich sagen, ist das absolute Minimum. Besser wäre schon mehr. Also am liebsten natürlich irgendwie 100%. Aber die Frage ist halt, wenn ich schon 10 Millionen Euro mache, komme ich auf 20 im nächsten Jahr.
Das ist schwieriger, ja.
Aber wenn ich es schaffe, dann ist die Brand natürlich auch viel mehr wert. Und dann sprechen wir auch nicht mehr über den Dreier-Multiple.
Ja.
Vor allem im Webshop-Umfeld.
Ist wahrscheinlich so, also ich kenne es aus der Agenturbranche. Da ist zum Beispiel auch so, wenn du über gewisse Tiers gehst, also zum Beispiel über 10 Millionen im Jahr Umsatz, dann erhöht sich automatisch schon mal der Multiple, weil einfach so Umsatz, wie so Breaks, weißt du? Je mehr, wie du richtig halt sagst, weil von 1 auf 2 Millionen ist natürlich viel einfacher als von 5 auf 10 Millionen oder 10 auf 20, wie du sagst.
Ja.
Und so ist es bei dir wahrscheinlich dann sehr ähnlich.
Also wir haben einen richtig, richtig krassen Sprung ab 1 Million EBITDA, wenn der mal über mehrere Jahre auch da war, der Level, weil da einfach andere Investoren ins Spiel kommen. die einfach deutlich professioneller rangehen. Wenn ich unter einer Million bin, dann bin ich eigentlich ziemlich eingeschränkt auf, sagen wir mal, Quereinsteiger, andere Händler, also größere Brands, die mich als kleineren Marktbegleiter schlucken oder vielleicht sogar ein Stück weit so Querzukäufer, die sagen, oh, ich bin in der Nische schon gut, jetzt will ich mir was anderes noch dazusetzen und den ein oder anderen Mini-Finanzinvestor, ja, aber die sind jetzt alle nicht so wirklich kaufkräftig, weil die machen ganz viel über Fremdkapital und da legt die Bank dann einfach ein Stück weit ein oberes Limit fest, wie viel sie bereit sind, in so einen Deal reinzuwerten. Ja. Und die geben auch teilweise, also wir haben auch Deals, da sagt die Bank, nein, wir gehen nicht den höheren Preis mit. Also der Käufer will mehr zahlen, aber die Bank sagt, nein, machen wir nicht.
Okay.
Dann muss man eine andere Bank finden oder einen Weg außenrum finden, gibt es ja Möglichkeiten. Aber wenn ich über diese Million komme, dann kommen halt Leute und Investoren dazu, die einfach deutlich mehr zahlen können. Heißt, das ist auf jeden Fall ein ordentliches Sprungbrett. Und dann würde ich sagen, so ein zweiter richtiger Werthebel ist, wenn ich von meiner E-Commerce-Selbstständigkeit hin zu einem E-Commerce-Unternehmen komme und nicht mehr ich der Bottleneck bin, der irgendwie die Ops umsetzt und für den Umsatz, wenn ich nicht mehr selber der Rainmaker bin, sondern das Team am Ende des Tages, der den Umsatz treibt. Und dann hast du auch nochmal einen Sprung drin, weil da können auch wieder andere Investoren dazukommen. Denn wenn ich jetzt mal so eine Private Equity Gesellschaft in irgendeiner Form nehme, die sagen, wir investieren hier Geld für irgendeine reiche Familie in einem gewissen Fonds, wir wollen einen Exposure haben im E-Commerce, dann werden die nicht die Bude kaufen mit 1 Million EBIT, wo der Gründer noch alles selber macht. Weil das ist halt made to fail am Ende des Tages, wenn sie es übernehmen. Sondern die wollen halt im Endeffekt Unternehmen haben, ob das dann 1 Million macht oder 10, ist denen vom Kapital her egal, weil der Deal macht auch von der Übernahme her mehr oder minder dieselbe Arbeit. Aber die wollen halt ein Unternehmen kaufen, was ohne ihren eigenen Zeitaufwand läuft, weil die wissen selber, dass sie keine Ahnung von E-Commerce haben und das auch jetzt nicht zeitnah haben werden.
Ja.
Und das sind so die Levelunterschiede. Ich würde sagen, es gibt so Profit-Levels, die einen Unterschied machen. Jetzt muss ich fairerweise sagen, wir machen zum Beispiel nichts, was jetzt irgendwie 10 Millionen Euro Profit im Jahr macht. Da sind einfach andere Player letzten Endes im Spiel. Da will ich jetzt auch nicht irgendwie zu viel zu sagen, weil das wäre Halbwissen. Aber so, sagen wir, bis 5 Millionen Euro Profit im Jahr, da sehe ich wirklich einen krassen Sprung ab 1 Million.
Mhm.
Und dann halt, wenn dieses Team dazu kommt, in Form von einfacher Marker, ich kann 4 Wochen in den Urlaub fahren, ohne meinen Laptop dabei zu haben.
Ja.
Und das Unternehmen läuft weiter. Das ist so die erste Stufe, wo man sagen kann, gut. Und die noch bessere Stufe ist, ich fahre 4 Wochen weg, ohne meinen Laptop dabei zu haben und das Unternehmen entwickelt sich weiter.
Ja.
Ich würde aber jetzt mal behaupten, dass das eigentlich bei fast niemandem unter 20 Millionen Euro im Jahr der Fall ist, Umsatz.
Ja, glaube ich auch. Das heißt, wie ist es dann bei dir zum Beispiel, wenn du sagst, okay, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist das Bild einer fertigen Maschine. Ja, es gibt viele Zahnräder in Form von Prozessen und Mitarbeitern. Ist es dann so, dass du schon sagst, okay, wenn es dann einen Geschäftsführer zum Beispiel gibt, das ist dann das Nonplusultra für den Investor? Oder wie ist da so das optimale Setup vom Team, wenn der Gründer quasi komplett raus ist zum Beispiel?
Also Investoren stehen ja auf Risikovermeidung.
Genau.
Und Risikovermeidung, das kennt man ja auch aus dem Agenturgame ganz gut, würde ich behaupten, ist Redundanz.
Ja.
Also du willst halt nicht eine absolut kritische Stelle nur einfach besetzt haben durch jemanden, der potenziell rausgehen kann morgen, im schlimmsten Fall. Heißt, kritische Stellen brauchen meiner Meinung nach in irgendeiner Form auch eine Information, dass das stattfinden soll, weil die sind notwendig dafür, dass der Deal stattfindet. Weil die werden auch mit Sicherheit Part der Due Diligence sein. Und wenn ich jetzt mal rangehe als Gründer und sage, ich versetze mich in die Rolle meines angestellten Geschäftsführers rein, warum soll denn der das einfach ohne Bonus oder ähnliches weitermachen, wenn ich mich hier zum Multimillionär küre?
Also, absolut.
Das sollte vielleicht mal irgendwie Grundvoraussetzung sein, dass ich die Leute da ein Stück weit incentiviere und gerade die Key Positions auch in so einen Deal mit reinnehme, was jetzt nicht heißen soll, dass jeder Mann wissen muss, dass dieser Deal stattfindet. Das ist immer super individueller Grad. Aber einen externen Geschäftsführer zu haben, würde ich sagen, ist schon ein sehr gutes Level. Und ich würde auch behaupten, die allerwenigsten bis 10 Millionen Euro sind überhaupt profitabel genug, um sich das leisten zu können. Einfach mal so drauf geblickt.
Ja.
Heißt, schon allein mal 2, 3 Ops-Manager zu haben, die einem das Daily Business abnehmen, ist, würde ich mal sagen, ein ganz guter erster Step. Wenn ich unter 10 Millionen Euro Umsatz vielleicht auch mache, dass nicht ich dafür zuständig bin, dass es Creative bei Meta landet, mal Agency ausgeschlossen und da auch, an alle, die sagen, mit einer externen Agentur kann ich keinen Exit umsetzen, meiner Meinung nach absoluter Unfug, weil die externe Agentur
arbeitet gegen Geld. Und das macht sie sowohl für den alten als auch für den neuen Eigentümer.
Ja, klar.
Und dementsprechend ist es vielleicht sogar nicht schlecht, wenn ich eine externe Agentur habe. Das kommt halt immer auf den Case letzten Endes an und auch auf die Größenordnung. Ja. Aber prinzipiell würde ich sagen, Redundanzen sind gut und alles, was der Käufer einfach über Geld in Anführungszeichen lösen kann, am besten gleich viel Geld wie vorher, im schlimmsten Fall ein bisschen mehr Geld als vorher, macht einen Laden gut verkaufbar. Wenn es nicht über Geld lösbar ist, sondern über, ich bin der Mentor von diesem Ops-Manager und der arbeitet nur wegen mir in dieser Firma, dann wird es natürlich auch wieder ein Stück weit schwierig. Aber das ist jedes Mal halt ein Stück weit individuell zu betrachten. Aber wenn ich einen Geschäftsführer drin habe, dann habe ich meiner Meinung nach schon ein gewisses Level erreicht. Ich würde jetzt aber nicht nur einen Geschäftsführer einstellen, mir damit meinen kompletten EBIT wegschießen, weil dann will es auch niemand mehr haben.
Logisch.
Ja.
Ja. Und wenn wir über Geschäftsführer sprechen, langfristig gesehen natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Anteile und sowas geben. Weil du wirst ja schon an dich binden.
Also ich meine, das macht natürlich den Deal wieder individueller, weil in der Tendenz muss natürlich der Käufer dann auch damit fein sein, dass du das machst. Mhm. Ich würde jetzt keine Shares geben, einfach mal als Pauschaltipp, sondern vielleicht eher so ein VSOP in irgendeiner Form, also Virtual Shares, dass jetzt nicht irgendwelche Blockierentscheidungen oder Ähnliches getroffen werden können, aber in der Tendenz ein Geschäftsführer, der einen Anteil Shares mit hat und informiert über den Deal ist und entsprechend auch incentiviert ist, der kann natürlich ein viel krasseres Asset sein und es sieht auch ein Käufer in der Tendenz so, weil die sehen ja auch, okay, da haben wir einen fähigen Mann, der ist seit mehreren Jahren in diesem Unternehmen drin und wir brauchen den ja in der Tendenz, um das weiter zu scalen, weil wie gesagt, der Ansatz ist nicht, wir übernehmen es und es macht jetzt 10 Millionen und dann macht es in 5 Jahren auch noch 10 Millionen, weil dann lohnt sich der Deal nicht. Das muss schon ordentlich skalieren für einen Käufer, damit der ganze Deal Spaß macht.
Was kommt am meisten bei dir vor? Was für Deals? Sind es dann eher so Equity-Companies, die dann das ganze Geld Cash hinlegen oder sind es eher so bankfinanzierte Deals? Was ist da so die Mehrheit?
Wir haben einiges an, also sagen wir mal die kleinere Range, die wir vielleicht auch machen, sagen wir mal bis 500.000 Euro EBIT im Jahr, kann man auch verkaufen. Das ist dann natürlich einfach anders bezahlt, als wenn ich 3 Millionen im Jahr mache, vollkommen klar. Das sind ganz oft Quereinsteiger, die über eine Bank finanzieren oder andere Händler, die über eine Bank finanzieren. Ich würde sagen, das macht so 50% unserer Deals aus.
Okay.
Dann so die Range 500.000 bis 1,5 Millionen Euro EBIT, würde ich sagen, das sind so die anderen 40% unserer Deals drin und 10% sind sozusagen drüber. Und in dieser zweiten Range ist es sehr, sehr unterschiedlich, wer ein Käufer ist, weil einmal kommt irgendwie ein großer Branchenbegleiter, die kaufen dann aus Equity in der Tendenz. Und ein andermal hast du auch wieder einen, wie soll man sagen, einen MBI, Management Buy-in heißt es. Das ist vielleicht jemand, der bei Goldman Sachs vorher gearbeitet hat, in der Festanstellung, da vielleicht auch ein Millionengehalt zum Teil hatte und gesagt hat, okay, ich will mich jetzt selbstständig machen und ich mache jetzt im Endeffekt eine fremdfinanzierte Übernahme, aber auch mit einem gewissen Eigenkapital, hebel mein Eigenkapital aber einfach, dadurch, dass der Deal sowieso Cashflow-positiv ist, wenn ich es richtig mache.
Wie so eine Immobilie.
Genau, korrekt, genau richtig. Macht das absolut Sinn. Dann ist auch oft ein Finanzier, eine Bank oder vielleicht auch ein externer Investor in irgendeiner Form dabei. Da sind aber auch Equity-Deals. Ich würde sagen, umso größer der Deal wird, desto häufiger kommt Equity einfach als vollumfängliche Finanzierung vor. Und dann gehen die Sachen auch teilweise schneller. Also ich würde behaupten, ein Deal mit 5 Millionen Euro EBIT geht schneller als ein Deal mit 500.000 Euro EBIT, weil der Käufer einfach ein anderer ist und das Geld mitbringt. Einer wahrscheinlich mit 50 Millionen EBIT wird wieder länger dauern, weil dann hast du halt die Kartellbehörden noch irgendwie zu befriedigen. Und dann dauert alles ewig und 3 Tage.
Ja. Interesting, genau. Super interesting. Was mir auch noch aufgefallen ist, die letzten 12 bis 24 Monate, es gab ja auch einige Insolvenzen in Deutschland. Mhm. Und es wurden auch einige E-Com-Businesse aufgekauft. Mhm. Ich glaube, ein aktuelles Beispiel ist Nox. Mhm. Und dann dieser Rucksack für Ocean Apart war es, glaube ich?
Ocean Apart, ja.
Ocean Apart. Was bekommst du da so in der Bubble mit? Kann man darüber irgendwie sprechen?
Ich glaube, es kann ein sehr viel Sinn machen, was Nox da gemacht hat. Mhm. Weil ich würde sagen, dieser Deal, was man so mitbekommt, war irgendwie nach einem halben Monat profitabel. Ja. Aber die haben natürlich auch vorher schon ein geiles System geschaffen, um das dann genau dort reinzusetzen und waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, wenn ich jetzt ein erfahrener E-Com-Owner bin und mir sowas über den Weg läuft, dann muss ich mir schon ganz genau überlegen, ob das nicht Sinn ergibt. Ich muss natürlich aber auch meine Vision irgendwie im Blick behalten, weil es lenkt auf jeden Fall ab.
Safe.
Vollkommen klar. Aber generell gefailte Businesses zu kaufen, das nennt sich dann auch Distressed M&A, ist halt immer mit noch mehr Skills in irgendeiner Form verbunden, weil du musst ja den Turnaround schaffen, was der vorherige Owner, der sich ja eigentlich viel besser damit auskennt, nicht geschafft hat. Heißt, wo man das halt jetzt oft sieht, ist, wenn ein Deal an, ich bin jetzt mal ganz böse, einen Konzern stattgefunden hat, die es nicht auf die Kette gekriegt haben und dann sozusagen ein Operator, in dem Fall jetzt zum Beispiel ein Snox, wäre das jetzt in dem Vergleichsbeispiel, das Ganze halt zukauft und die wissen halt ganz genau, wie es geht und machen dann da halt auch was draus, was vorher vielleicht aber auch schon einfach ungenutzte Potenziale gehabt hat. Heißt, ich würde schon sagen, das kann Sinn ergeben, wenn ich ungenutzte Potenziale sehe, einfach nur stumpf zu denken, naja, kriege ich schon besser hin, ist in der Tendenz nicht so smart. Ja. Und zu E-Com generell, ich würde behaupten, die letzten 3 Jahre hat sich richtig krass die Spreu vom Weizen getrennt.
Würde ich auch sagen, ja. Ja. Mein Feeling ist so, 2020 war alles sehr, sehr easy und 21 auch noch so ein bisschen. Dadurch, dass es halt diesen krassen Boost gab, nenne ich es jetzt mal. Und dann kam die Gesichtswatschen mit der Realität wieder vorbei. So, hey, Leute, Ladengeschäfte sind wieder offen, die Leute gehen auch offline shoppen und so.
Ja.
Bin ich da voll bei dir. Also ich habe viele Brands kommen und gehen sehen die letzten 5 Jahre.
Ja, ich meine, ihr steckt ja da super tief drin. Und
klar, voll.
Ja. Ich meine, es ist halt auch, es gibt ja auch Trends, das darf man ja auch nicht vergessen.
Auch.
Und wie du es vorhin schon gesagt hast, Home Gym war vor allem halt 2020 und 2021 ein Trend, als ich halt nicht ins Gym konnte.
Ja.
Und jetzt geht es aber dann doch wieder relativ unkompliziert.
Ich glaube, die große Lehre daraus ist auch, nicht unbedingt ein Business aufbauen zu wollen auf einem Trend basierend, weil das ist immer sehr, sehr shaky.
Ich glaube, das kann ein cooler Start, ein cooles Startkapital geben, wenn ich so einen Trend als, sagen wir mal, Launch-Kicker irgendwie miterwische. Aber ich muss dann halt gucken, dass ich auch über diesen Trend hinaus, wie du richtig sagst, einen Product-Market-Fit wieder habe. Ja. Und da gibt es ja einige positive, aber auch ganz viele Negativbeispiele. Und was, glaube ich, auch, und da werde ich jetzt bestimmt auch wieder dem einen oder anderen zu nahe treten, aber was halt auch so eine Geschichte ist, viele sind dann halt auch irgendwie einfach erfolgsverwöhnt und hören auf zu arbeiten.
Das stimmt auch.
Und ich darf halt nicht aufhören zu arbeiten. Da kann man auch wieder sich ein Beispiel nehmen. Vielleicht, wir hatten es vorhin schon, Snox. Ich glaube, es gibt wenige Leute in Deutschland, die irgendwie so reinballern wie der Johannes. Weil gefühlt schiebt er ununterbrochen irgendwas vorwärts. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber da geht halt was vorwärts. Dementsprechend hat halt auch die Company einen gewissen Erfolg. Und es gibt aber halt auch Gegenbeispiele. Da haben die Gründer halt irgendwann aufgehört zu arbeiten und sagen vielleicht auch, ich mache selber gar nichts mehr. Das macht alles das Team. Und das kann man auch versuchen. Aber ich würde behaupten, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich selbst zumindest nicht drüber oder nicht aufhöre, drüber nachzudenken, wie die Firma sich besser entwickeln kann.
Ich habe dazu eine spannende Story, also ich bin zu 1000% bei dir. Ich habe dazu eine spannende Story, direkt mit Sprachfehler. Ich war vor 3 Wochen bei Meta in San Francisco und wir haben da so eine Führung bekommen. Und man kennt so aus San Francisco dieses große Meta-Schild an der Einfahrt von dem ersten, also es nennt sich Meta Classic, dieses Gebäude, die haben irgendwie 30 Bürogebäude. Das große blaue Meta-Logo, ja, fett auf dem Schild, kann jeder vorbeifahren und so weiter. Bei dieser Führung wurden wir da hingeführt und auf der Rückseite dieses großen Schildes ist das Logo der Firma, die davor in diesen Bürogebäuden war. Ich glaube, Solar System heißt die. Und Mark Zuckerberg hat es mit Absicht da gelassen als Daily Reminder, dass Companies, weil die ist nämlich insolvent gegangen, Mark Zuckerberg hat das ganze Büro und alles aufgekauft. Der hat ganz bewusst dieses Logo da gelassen als Daily Reminder, dass die Brands, die nicht innovativ sind, also das, was du ja gerade auch sagst, zum Beispiel von Snox, immer neue Ideen, neue Produkte, immer neue, also was Neues im Markt reinbringen, dass die Companies langfristig aussterben. Und das ist auch was ich gesehen habe, teilweise auch bei Kunden, mit denen ich arbeite, wo dann diese Innovationskraft nicht mehr da ist, weil meine Erfahrung, mich hat es auch schon erwischt, der Competitor oder die Competitor, die sehen alles. Und meine Erfahrung ist, du hast 6 bis 24 Monate Zeit, dann ist das, was du da hast, kopiert.
Ja.
So, und wenn du dann nicht schon wieder was Neues hast, bist du am Arsch.
Ja.
Weil der macht es dann billiger, der macht es besser, was auch immer. Ja. Das ist so meine persönliche Erfahrung.
Es gibt immer jemand anders Hungriges.
Genau.
Und da gibt es auch so eine Auswertung, wie lange oder wie alt die wertvollsten Unternehmen der Welt sind. Und vor 50 Jahren war, ich sage jetzt einfach irgendwas, wird wahrscheinlich ein falscher Wert sein, aber war das Durchschnittsalter 35 Jahre. Und wenn man jetzt reingeht, ist das Durchschnittsalter wahrscheinlich eher 12 Jahre. Heißt, ein Apple ist natürlich relativ alt, ja, weil da gibt es ja diese Gründungsstory. Aber schaut man sich zum Beispiel Meta an, ist jetzt noch nicht so alt.
Ja.
Aber vor 50 Jahren war vielleicht irgendein Großkonzern in der Industrie der wertvollste Konzern und den gab es halt vielleicht schon 200 Jahre. Voll. Und dementsprechend sieht man auch auf ganz großem Level, und da gibt es halt immer viel Auswertung dazu und viel offizielle und gut erforschte Daten, deswegen kann man sich's angucken, ist die Innovationskraft, wie du sagst, da. Also ist es halt auf der Mikroebene wahrscheinlich auch so. Und dort hängt es halt immer noch viel direkter an einem Gründer, der irgendwo, oder zwei Gründer oder wie auch immer die Konstellation ist, die ja dranbleiben müssen und arbeiten müssen. Und das ist auch, ich würde sagen, das ist mein Nummer eins Tipp, den ich in so einer Exit-Vorbereitung ununterbrochen immer wieder und immer wieder wiederhole. Der Deal ist erst dann, wenn das Geld da ist. Und das bedeutet aber auch, dass die Arbeit erst dann ist, wenn das Geld da ist, und vor allem auch die Weiterentwicklungsarbeit der Firma erst dann ist, wenn das Geld da ist, und vielleicht sogar dann darüber hinaus, wenn ich noch irgendwelche Erfolgskomponenten habe. Denn der Käufer möchte nicht eine liegen gelassene Firma haben, die nicht mehr weiter wachsen kann, weil man selber keinen Bock mehr hatte, sondern ich muss eigentlich das Teil bis zum bitteren Ende so weiterführen, als hätte ich keinen Käufer. Und das würde ich auch sagen, der Haupt-Fail-Grund, warum Deals nicht klappen, weil einfach die Leute aufhören zu arbeiten und die Füße hochlegen.
Ja, und es hört sich total komisch an für alle, die jetzt vielleicht noch gar nicht auf so einem Level sind, aber es ist einfach Realität, und ich sehe das auch bei vielen Leuten. Ja, ich war auch teilweise ein bisschen faul, oder das heißt faul, aber halt ein bisschen bequemer. Dann gab es halt mal keine Podcast-Folge in der Woche.
Ja.
Und das ist ein ganz spannendes Phänomen, was der Gegner ist von Unternehmern, ja?
Ja.
Diese Sättigung.
Ja.
Und da immer hungrig zu bleiben, das ist schon so ein Schlüssel für Wachstum.
Ja, und ich würde sagen, wir haben da einen sehr, sehr guten Schnitt bei uns, auch in der Betreuung. Aber ab und zu braucht es halt einfach auch vielleicht mal extern in irgendeiner Form Druck. Und da würde ich auch jedem raten, der Alleingeschäftsführer vor allem ist, dass man sich einfach in irgendeiner Form einen Sparringspartner sucht, irgendwelche Peergroups, irgendwelche Masterminds oder sonst wie was, wo man einfach eine Vergleichbarkeit herbekommt. Und immer wieder gibt es ja diesen Spruch, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Und da machen dann auch meiner Meinung nach halt mal irgendwelche komischen Trips nach Dubai oder sonst. Ich bin jetzt nicht so der Luxusfreak, aber das macht halt Sinn. Ja. Weil dann sehe ich wieder, ha, ich bin ja doch noch gar nicht so krass, wie ich mich jetzt vielleicht gefühlt habe, sondern es gibt ja dann doch viel krassere Leute irgendwie als mich. Und das, glaube ich, schiebt auch den einen oder anderen nochmal an, weiter Gas zu geben. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ich nicht zu schnell satt werde, weil dann ist so ein M&A-Deal jetzt wieder auf das Thema gekommen, der halt lange dauert, sagen wir mal, durchschnittliche Projektlaufzeit ist mindestens mal 12 Monate, ist halt ein langes Projekt, und ich darf halt nicht satt werden, sondern ich muss halt bis zum Ende durchziehen.
Und vor allen Dingen, es geht ja gar nicht, weil ich gerade auch gesagt habe, wenn man satt wird, dann kein Wachstum mehr und sowas. Es geht eigentlich gar nicht nur ums Wachstum, es geht auch einfach ums Überleben. Weil wenn du halt dann aufhörst, neue Sachen zu innovaten, klar, Wachstum ist das eine, aber allein die Daseinsberechtigung der Marke oder des Unternehmens, wenn dann die Competitors kommen, die machen es schneller, überholen dich und sowas, ist immer eine Frage der Zeit, wann dann das auch wegbricht. Also eigentlich ist es eine Frage von Überleben. Also eigentlich muss man innovativ sein, um überleben zu können. Das ist eigentlich die Message.
Ich würde sagen, am besten ist man noch davor geschützt, wenn man in einem sehr, sehr großen Markt in irgendeiner Form spielt. Ich kann mal zwei Beispiele in irgendeiner Form geben. Ich verkaufe Untersetzer für Gläser.
Ja.
Würde ich jetzt behaupten, ist eher ein kleiner Markt. Und dann das zweite Beispiel ist, ich verkaufe Bettdecken. Würde ich behaupten, ist ein relativ großer Markt. Im Bettdeckenmarkt bin ich viel besser davor geschützt, dass mir jemand meine Brötchen stiehlt, als im, jetzt hier Beispiel, Untersetzermarkt. Weil es können ruhig 5, 6, 7, 10 Konkurrenten in irgendeiner Form reinkommen, die es gut machen. Es ist immer noch Markt da. Jetzt einfach mal Plattform angenommen. Ich habe immer noch da in irgendeiner Form auf Amazon gebrandet mein Ranking, und ich habe immer noch in irgendeiner Form meine Listings. Das konvertiert auch immer noch. Wenn ich aber in dieser Mini-Nische unterwegs bin, die vielleicht nur 200 Sales am Tag in irgendeiner Form überhaupt hostet, und jemand klaut mir 150 davon, dann kann ich eigentlich dieses gelbe Formular vom Insolvenzregister ausfüllen, wenn ich nicht vorher schon irgendwelche neuen Sachen in die Pipeline reingeschoben habe. Heißt, diese Nische zu nehmen, um zu starten, ist meiner Meinung nach immer eine coole Strategie. Dann muss ich aber nur umso mehr Paranoia haben und ständig neue Sachen machen, wie wenn ich mich in diesem großen Markt mal festgefressen habe. Weil da ist die Gefahr, dass ich einfach weggeschossen werde, deutlich geringer.
Ja, spannend, dass du das sagst. Und oft, also man denkt ja dann immer so, wow, krass, großer Markt, High Competition, Red Ocean und sowas. Oft reicht einfach nur so eine kleine Verbesserung am Produkt oder an der Lösung oder am Mechanismus, wie man etwas. Ich habe da letztens so eine Doku angeschaut über Kreatin-Gummies. Also ob du ins Fitnessstudio gehst oder sowas, gibt ja Kreatinpulver und Tabletten. Und zum Beispiel furchtbar mit Tabletten schlucken, ja, da würge ich mir einen ab. Da habe ich erkannt, es gibt Kreatin-Gummis wie Gummibärchen. Gleiches Produkt, aber neuer Mechanism.
Ja.
So. Zack, kommst du in den Markt rein, weißt du?
Ja.
Und man überschätzt man, glaube ich, was es eigentlich braucht.
Um es kann ja auch teilweise einfach nur eine andere Zielgruppe sein, die halt noch niemand bespielt.
Unternehmer, beschäftigte Unternehmer.
Ja, der Klassiker, oder?
Ja, Klassiker. Supplements.
Ja.
Ich habe Melatonin für mich entdeckt, ich schlafe seitdem viel besser.
Ah, okay. Ja, habe ich auch schon mal genommen. Ja.
Ja, spannend, spannend. Okay, wir müssen ein bisschen auf die Uhr blicken. Was ist denn für dich so, was sind so deine nächsten Steps? Ich habe verstanden, du machst M&A, du machst hier die Exit-Beratung und unterstützt da. Du hast deine eigenen Amazon-Produkte. Was ist so dein Long-Term-Goal?
Was ich gerne mal machen würde, wäre eine Nische zu verkaufen. Sprich, wenn ich jetzt mal irgendwie so ein Goal rausstellen sollte mit der M&A-Beratung, wir holen uns, keine Ahnung, 5, 6, 7 Händler, die genau im Endeffekt das Gleiche machen, Competitors sind und verkaufen eine Nische.
Okay.
Ist natürlich ein ganz anderes Konstrukt an Deal. Du musst viel mehr Menschliches in irgendeiner Form zusammenbringen, aber das sehe ich auch ein bisschen so als Challenge. Und dann gibst du diese Nische an irgendeinen Investor, weil der kann dann natürlich was ganz anderes dafür zahlen in irgendeiner Form, weil er ja eine Nische kauft. Also er kauft im Endeffekt einen halben Markt oder einen Viertelmarkt, okay, oder wie auch immer. Das fände ich super spannend. In die Richtung schielen wir so ein Stück weit. Prinzipiell ist aber auch E-Commerce, würde ich sagen. Ich mache bei uns in der E-Commerce-Firma jetzt nicht so viel, aber es ist halt ein extrem cooler Weg, Eigenkapital, was man ja mit einer Dienstleistung in irgendeiner Form generiert, angelegt zu bekommen, weil eine bessere Verzinsung kriegst du wahrscheinlich nur, wenn du irgendwie am Anfang von einem Bitcoin-Bullrun in irgendeiner Form dabei bist.
2013. Aber selbst,
genau, ja, oder vor der Trump-Wahl mal irgendwie für 5 Wochen. Aber eine bessere Verzinsung als im eigenen E-Com-Business, wenn das gut läuft, ist, glaube ich, schon relativ schwer zu bekommen und dort immer irgendwie ein bisschen Stakes mit drin zu haben, auch um nicht die Verbindung zu verlieren, auch wenn ich jetzt kein D2C mache und da andere Probleme mit Sicherheit auftreten. Aber das läuft immer parallel einher, aber es ist schon so dieses Dienstleistungs-Game, größere Deals machen und vielleicht auch mal so eine, sagen wir mal, Nischenagglomeration irgendwie zu betreuen, das fände ich cool.
Und würdest du auch andere Verticals machen, also nicht nur E-Com, sondern keine Ahnung, auch andere Dienstleistungsgeschäfte, Agenturgeschäfte, I don't know, ja, würdest du auch Agenturen verkaufen?
Oh, jetzt trete ich den M&A-Berater richtig auf die Füße. Aber ich würde behaupten, es braucht schon sehr krasses Skillset und vor allem das entsprechende Personal dazu, dass ich jetzt einen Agentur-Exit betreuen könnte. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich könnte das nicht guten Gewissens in irgendeiner Form betreuen, weil mir fehlt im Endeffekt so diese komplette Knowledge, was da die Optimierungen sind, was will der Käufer am Ende des Tages sehen, was kann auch in der DD schiefgehen und so weiter. Dementsprechend, ich würde immer gucken, dass ich einen Berater finde, wenn ich den Deal betreue, der auch genau in dieser Subnische in irgendeiner Form arbeitet, die ich da vielleicht im eigenen Business Model habe. Oder dann aber halt größere Player in irgendeiner Form. Ich meine, es gibt ja auch große Boutiquen, die mehrere Sachen betreuen, weil sie halt einfach das notwendige Personal dafür haben. Die haben dann halt jemand, der hat schon mal selber eine erfolgreiche Agentur aufgebaut und die geexitet und hat diesen Deal miterlebt und dann noch einige andere auch in irgendeiner Form gesehen. Und dementsprechend, wenn wir ein neues Vertical machen würden, dann müsste ich mir da einfach jemanden dazu holen, weil ich habe noch keine Software selber aufgebaut. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe auch selber, wir bauen jetzt gerade irgendwie eine Agency auf, aber ich habe auch noch keine Agency verkauft. Entsprechend, wenn wir das angehen würden, dann müssen wir jemanden dazu holen. Ist nicht ausgeschlossen in der Zukunft. Aber jetzt gerade ist auf jeden Fall so dieses E-Com-Game, weil ich einfach so ein Stück weit Fan davon bin, dass man selbst Ahnung hat von dem, was man tut.
Finde ich sehr sympathisch.
Ja.
Sehr cool. Geil. Cool. Wenn man eine Brand verkaufen will, Brand Circle, ich habe es vorhin genannt, Lukas Bayer, wie connectet man sich mit dir am besten? LinkedIn oder?
Genau, LinkedIn, Website, kann man sich direkt einen Call buchen letzten Endes mit mir. Wird auch nicht im ersten Call direkt irgendwie einen Vertrag unterschrieben. Ja, da braucht schon ein bisschen mehr Infos letzten Endes dazu. Also kann man sich einfach melden und einfach mal ins Erstgespräch mit uns gehen. In der Tendenz würde ich allen dazu raten, das Ganze mindestens 12 Monate, bevor das Geld auf dem Konto sein soll, zu machen. Ich würde sogar sagen, am liebsten ist es uns, wenn jemand 3 Jahre, bevor er das vorhat, kommt, weil dann kann man auch einfach mal in irgendeiner Form so einen Strategy-Workshop oder sonst wie was machen, wo man sagt, das würde Sinn ergeben, weil man hat vielleicht eine externe Ahnung, was ein Investor gern sehen will. Der Markt wird sich jetzt aber von heute bis in 3 Jahren auch schon wieder verändern. Und wir schauen natürlich auch in der Beratung mal ein Stück weit, oder wir versuchen es in die Zukunft ein Stück weit zu gucken, was könnte denn in 3 Jahren vielleicht irgendwie schick sein, was man kaufen will. Und dementsprechend, umso früher man sich austauscht, desto besser kann man auch irgendwie die Grundlage legen, weil E-Commerce ist halt meiner Meinung nach ein langsames Business Model, gerade wenn ich eine in Asien angesiedelte Supply Chain habe, weil es dauert halt ewig 100 Tage, bis meine Produkte da sind.
Ja, voll. Ja. Genau. Cool, spannend. Sehr, sehr geil. Geile Folge. Danke für die wertvollen Insights.
Vielen Dank für die
Danke, dass du
Fragen.
Hergekommen bist. Ist gerne. Auch nicht selbstverständlich.
Deswegen danke für die Einladung. Sehr cool, hat Spaß gemacht.
Und alles Gute weiterhin.
Dir auch? Oder
Danke.
Euch auch?
Danke dir.